einfach alles bekannt. Und da denken ja gerade Pixel, die kann doch irgendwie in Parallel verarbeiten, das wird doch Sinn ergeben, aber meistens. Die kann doch irgendwie in Parallel verarbeiten, das wäre doch cool. Oder guck mal einfach mal, wie das funktioniert bei großen Daten. Ja, wir sind ein Bild, da stellt euch doch mal ein Videoframe vor. Genau, das ist jetzt sehr plakativ, wir mögen alle GIMP, wir haben GIMP sehr oft benutzt, aber wir brauchen ein Beispiel. Okay, also was wir jetzt machen ist, René hat ein großes Bild einmal mit und wir machen einen Blurfilter drauf. Das ist eine ganz Standardoperation. Du musst irgendwie Pixel in der Nähe erfassen und das rausblurren. Dann machen wir 2x32 Blur. Und was wir hier sehen, sind folgende Fenster oben GIMP und links sehen wir die aktuelle Auslastung mit CPU und rechts tun wir noch ein Timing dazu machen, wie lange das dauert. einfach gleich über vier Elemente in diese Einheit und hat dann halt nochmal seine Vektorisierung nochmal traumodifizierten Muster. Das ist richtig cool, was wir jetzt vor allem rauskriegen ist, und dann ist es Schluss mit dem sozusagen Low-Level. Manchmal will man viel tiefer gehen, kann ich auch nicht. das Coole an der Sache ist jetzt halt tatsächlich, das will man jetzt nicht verschenken. Ja, also hier ist richtig viel Performance drin und da ist dort, wo in den letzten Jahren noch richtig was gemacht wurde. Und da gibt es Konsequenzen dann für die Programmierung. Okay, machen wir jetzt wieder sinnvolle Beispiele. Konsequenzen. Also was haben wir gelernt? Was wir gelernt haben beim Programmieren ist sowas wie, wenn du musst programmieren willst, du musst es immer irgendwie abstrahieren. Ja, Objektorientierung ist eine tolle Sache. Also machst du jetzt erst ein Interface und C++ ist jetzt ein Virtual Interface und dann implementierst du das und dann vererbst du das wieder und dann implementierst du das wieder und implementierst das. Total tolle Sache. Und in C wir haben das so in dem einzelnen Funktionspointer. Das ist richtig gut. Wenn du irgendwie Code mehrmals schreibst, hast du das falsch gemacht, gib da einen Funktionspointer rein, der das gleiche Interface hat. Super toll. Und abgesehen davon, was könnte ein IF zum Beispiel falsch sein? Ein IF ist eine tolle Operation, damit kann man Logik bauen. Und wenn da nichts passt, der Leitstift gegangen hat, dann ist ja noch der Rollpointer. Der rettet uns dann. Da kriegt man da auch noch unser Interface gleich. Was ist da falsch? Ah ja, okay, gut, jetzt hätten wir sie da ein. Also Virtuals und Funktionspointer, das Problem ist, die werden dann irgendwie zur Anzeige ausgewertet. Ja? Zum Beispiel die Pipeline weiß das nicht, was sie ausführen soll, bevor sie die auswertet. Und das heißt, das ist ein Jump erstmal, prinzipiell, in der Funktionsausführung. Gleichzeitig wert die komplett eure Pipeline, oder die also eine Vektor-Pipeline. Ja? Also das heißt, all die geilen Performance, die wir davor gekriegt haben, die kannst du nicht mehr nutzen, wenn du die einsetzt. Kommt auf einer der Stellen natürlich, müsst ihr oft drüber gehen, dann ist es ineffizient. Wenn man am Anfang mal irgendeine Entscheidung davon abhängig macht und dann eine große Folie ohne die macht, ist alles okay. Glaube ich weiß. Aber innerhalb gerichtlicher Funktionen darf man das nicht machen. Und wir gehen dann nochmal mehr ins Detail, aber zum Beispiel das Switch and If selber ist keine sogenannte Single Instruction Multiple Data Operation, wenn die Gruppe, die zusammenarbeiten soll, da eine unterschiedliche Entscheidung trifft in dem Moment. Und das ist ziemlich schlecht, weil da haben wir die ganze Vektorisierungssache schon wieder drin. Okay? Also, wenn Switch und Ifs dann maximal irgendwie, dass es alle gleichzeitig machen, dann sind die auch unproblematisch. Einfach nicht Register. Okay, Konsequenzen. Was wir eigentlich brauchen, ist Tiling. Ja? Also, Blöcke, überall Blöcke. Ja, alles muss irgendwie Blöckenausführer sein. Das ist alles cool. Und ja, wie gesagt, nicht so viel mit den Pointern rumspielen an der Stelle. Da gibt es noch andere Probleme, zum Beispiel irgendwie Optimierung und Funktionen hinweg. Und ja, if-switch, wie gesagt, NDR-Verwendung vermeiden. Jetzt aber Supercomputers. Supercomputers sind eigentlich genau die Hardware, die wir gerade beschrieben haben heutzutage. Bloß skaliert. Sozusagen das war ein Faktor 20.000. Ja, okay, jetzt werde ich niemals einen Job kriegen irgendwie bei Interconnect oder Netzwerktechniker, aber eigentlich ist es genau das. Ja, die haben halt einfach nicht eine Grafikkarte, sondern die haben 20.000 Rechner mit 20.000 Grafikkarten. Ja, das ist alles. Und das zum Beispiel der hier. Und hier können wir ein bisschen Werbung machen für Amerikaner, wir haben uns nie geredet. Das ist ein offener wissenschaftlicher Supercomputer in den USA, der ist vom Department of Energy finanziert und da kann effektiv jeder Wissenschaftler drauf rechnen weltweit. Ja, Viertel von der Allokation verschenken. Nach Evaluation, ob das sinnvoll ist. Das ist so cool. Ja, also da kann man halt einfach mal 18.000 GPUs gleichzeitig benutzen. Das ist eine großartige Maschine. Wie programmieren wir die jetzt? Programmiermodelle. Da kommt prinzipiell erstmal so die Wahl zwischen explizit und implizit. Gibt es Direktiven, die erweitern im Grunde genommen den Source Code mit Pragmas. Pragmas sind prinzipiell toll, weil die sind überall so einheitlich. Aber hier tatsächlich schon. Dafür gibt es ja nicht so viele Compiler, die das können. Also, die sind einheitlich, aber nicht alle können es. Und da gibt es vor allem zwei große Spieler, die richtig gute Arbeit machen und die in Open offenen Konsortien arbeiten, das OpenMP und OpenACC, also Open Multiprocessing und Open Accelerator. Die unterscheiden sich dadurch, dass die einen explizit sind und die anderen eher implizit. Also explizit sagt, parallelisiere mir das so und so. Und implizit, zum Beispiel OpenACC sagt, das ist eine Region, da würde ich mich freuen, wenn du das parallelisiert machen könntest, musst du aber nicht unbedingt. Und so sieht dann auch das Ergebnis manchmal aus. geht für einfache Use Cases sehr gut, wird schwieriger, wenn man das irgendwie versucht, in ein komplexeres Projekt reinzudrücken und zu abstrahieren. Und dann gibt es so Thread-explizite Programmiersprachen, mit denen wir ein bisschen haargenau sagen, okay, der Lightweight-Thread 17.923, der macht jetzt das und die anderen 128 dann eben auch. Und da gibt es vor allem OpenCL und SQL ist neu, das gibt es noch nicht lange, da gibt es auch noch keine freien Software-Compiler, gehen wir gleich noch rein. Und CUDA, das ist eine Sache von Nvidia, die hat kleine C++-Erweiterungen, ist aber ansonsten sind die relativ ähnlich. So, zurück zur Open-Source-Software. What the fuck again? Lass uns die mal vergleichen, was die können, bevor wir überhaupt anfangen zu programmieren. Wir wollen uns ja nicht gleich irgendwo einloggen und dann irgendeine Hersteller nehmen. Ich mache mir eine kurze Liste und vergleiche nach freie Open-Source-Software. Ich guck mal, dass ich nicht Zeit habe. Freie Open-Source-Software. Dann blaue ist Sachen wie, hey, die sind zwar oben, aber da kann man nicht wirklich contributen. Ja, sowas wie kennen wir bei Android zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Ja. Das ist alles offen. Aber wenn sich Google entscheidet, zum Beispiel Upstream jetzt mal was völlig anderes zu machen, dass dann alles nicht mehr funktioniert, dann ist man gleich schon am Router mit seinen Forks, dass man das alles noch benutzen kann. Ja, also man kann ja nicht beistellen. Es ist erstmal gut, dass es offen ist, aber wie gesagt, ich denke, Partizipation ist im Open Source Umfeld mindestens genauso wichtig, wie bloß reingucken können. Und dann Log-Free, ja, das wäre also über ja, dieses Google. Und ihr guckt vielleicht jetzt einfach mal von oben nach unten. Also zum Beispiel, was ist die native Sprache unterstützt wird, was gibt es für Compiler? Eventuell Intermediate Representations, das sind so Sachen wie Zwischensprachen, die incompiled werden, sowas Assembler-ähnliches zum Beispiel. Dann brauchen wir eventuell normal Times und einen Treiber. Ja, im Idealfall im Source-Umfeld würde ich den ganzen Stack grün haben wollen. So ist aber nicht ganz so. Also OpenCL erstmal. OpenCL selber ist prinzipiell erstmal plus C, deswegen der Rant am Ende. Aber das verbessert sich in OpenCL 2.2 oder ich meine 2 wird C++ unterstützt werden. Compiler gibt es eine ganze Menge, richtig viele, sowohl kommerzielle, die auch gut sind, als auch halt GCC und CLang. Ja, die implementieren das. Das ist schon mal cool. Deine Zwischenrepräsentation kommt ein bisschen drauf an. Eigentlich müssen die alle fast draußen sein. Ich glaube, CLang könnte vielleicht sogar direkt für CPUs das richtig rauswerfen, aber prinzipiell benutzen sie sowas, das heißt SPIR. Das ist im Grunde genommen Strings. Ja, so ein bisschen. Und CLang kann sogar für Nvidia-GPUs auch irgendwie gleich PDX-Code rauswerfen. Das ist Grundart, offener Sampler-Code für Nvidia-GPUs. Und zum Runtime dann wiederum ist bei OpenCL gar nicht mal so cool. Ne? In dem Moment, wo ich das dazu mitgekommen habe, habe ich jetzt am Ende immer noch die Runtimes von den Herstellern. Und das ist eigentlich auch bloß viel mehr. Ja? Aber es gibt Efforts bei Mesa Gallium und hier auch diesen PocketCL. Ich habe mal ein Fragezeichen reingemacht, weil ich es A noch nicht selber probiert habe. Und da war ein bisschen kritisch bin, weil ich solche Projekte zum Beispiel schon mal im Umfeld von OpenGL benutzt habe und halt die Hälfte einfach nicht geht. Das liegt einfach Grund daran, ist einfach, und das ist auch die Sache ja um einen Boot-Treiber an der Sache, die Leute müssen das halt irgendwie disassemblen, weil die haben da selten richtig gut Support von den Herstellern. Und da kannst du eigentlich nur hinterher dann die ganze Zeit. Denk mal weiter. SQL ist im Grunde die C++ Extension, Single Source Extension, das heißt, du musst nicht mehr hin und her switchen zwischen den verschiedensten Files. Hier ist es nicht, wahrscheinlich im Grunde zwei Source-Codes, einen für Grafikkarten, einen für seine was weiß ich, CPU. Da gibt es gerade erst einen einzigen Compiler, der ist kommerziell, wahrscheinlich auch früher, wird aber bestimmt interessant. Und es gibt ja eine freie Implementierung, die ist aber noch nicht fertig. Da wird jetzt erst der Prototyp. Aber wir haben hier mit C++ und prinzipiell im OpenCL-Umfeld arbeiten, guckt da mal rein. Das wird bestimmt eine richtig gute Sache. Und genau, das ist einfach nur eine Erweiterung von dem SPIR-Protokoll, SPIR, wie heißt das jetzt? OpenCL2 ist das auch, das ist die Intermediate Representation. Und hier, falls ihr nichts gesehen, aber die ersten Anbieter werden alle kommerziell sein. Ja, es wird dauern, bis es da irgendwo mal freie Software dazu gibt. Dann OpenMP4, das ist deswegen 4, es wird schon länger, aber 4, 4.1, 4.5 gibt so den guten Manicore-Support drin. C++ und Fortran, das ist eher so, ja, weil es halt viele Codes gibt, die es brauchen. Zum Beispiel die ganzen Matrix-Säure oder sowas an der Hut sind eigentlich auch Fortran. GCC implementiert, XL kann das auch. Kann man entweder direkt dann durchschneiden, wenn man auf dem CPU ist, dann wird halt irgendwie am Ende einfach der Sampler für die x86 rausgeworfen und man benutzt PSWIT zur Ausführung. Und wenn man auf die Grafikkarte geht, macht man eben diesen PDX-Code, dann hat man wieder seine Vendor-Runtime und seinen Vendor-Driver dazu. OpenACC, ähnliche Geschichte. Hier ist es allerdings so, dass die andere Hälfte der Industrie sich auf CLang gestützt hat. PGI ist noch ein guter Compiler dazu, der ist aber auch kommerziell, gibt es auch akademische Lizenzen, und aber halt Freeware maximal. Genau, dann wieder das gleiche Spiel und damit komplett rausgehen auf Nvidia-Grafikkarten. Interessanterweise, weder die OpenACC geht weder auf Intel, noch geht OpenMP auf Nvidia. Da gibt es so kleine Clashes in der Stream. Prinzipiell können die das alles, implementiert das halt. Und dann gibt es noch CUDA. CUDA ist eine Erfindung von Nvidia. C++ rot, dann denkt man so, das müsste eigentlich noch alles irgendwie rot oder blau sein. Ist aber gar nicht mal so schlecht. Also NVCC selber, proprietärer Compiler, basiert auf LLVM. Seit neuestem C-Lang 3.9 gibt es auch eine komplett freie Compile-Toolchain. Dafür untersteht CUDA, also relativ viel. Die Intermediate Representation PTX, wie gesagt, ist eine offene Spezifikation. Ist okay. Man kann bloß auf die nächste Version nicht vorgucken, was die sich dann entscheiden, aber die machen das jedes Mal offen. Und es gibt auch ein LLVM-Backend selber, was ihr nächstes Code erzeugen kann, aus egal welchem Frontend ihr machen wollt. Zusätzlich, das war richtig cool, das akademische Projekt, das hieß GPU-Zlo, das ist zurzeit stored, kann man aber jederzeit auftreiben. Was das macht, ist, es liest PTX-Code und versucht ihn einfach wieder in LLVM in diese Intermediate Representation zu übersetzen und compilet ihn dann raus zu irgendeiner anderen Hardware. Das hat ziemlich gut funktioniert für AMD, CPUs, Multicore und, ja, haben die noch gebaut. CPUs und GPUs sind tatsächlich rausgebaut, ja. Und dann kann man auch Emulationen machen, ja, das größtenteils für Runtime-Diagnostics genommen. Und dann braucht man halt entweder halt wieder keine großen Treiber, die haben halt einen Kernel drin gehabt, dann entweder einen normalen Assembler-Code, oder man geht dann halt wieder auf den Grafikkarte und brauchst halt wieder einen Treiber. So, sind ganz praktisch nur die Bilder. Jetzt gehen wir zum Beispiel in den.
Okay. Ich will hier den Pointer. Okay, Axel hat euch jetzt ziemlich viel einen Überblick gegeben über die ganzen Techniken, die man benutzen kann. Und jetzt wollen wir mal ein paar kleinen Beispielen einfach zeigen, wie benutzt man denn diese. Und unser Beispiel hier ist jetzt, dass wir zwei Graustufenbilder miteinander vereinen wollen und danach ein Bild haben wollen. Und das könnte zum Beispiel in GIMP, könnten das zwei Layer sein, die man einfach verschmelzen möchte. Und der Vorteil dieses Problems ist, dass man jedes Pixel einzeln abarbeiten kann, zum Beispiel wenn man jetzt hier das Dunkelschwarze mit diesem Pixel vereinen will, dann kann man das unabhängig von allen anderen Pixeln machen. Das heißt, wir können dieses Problem super gut parallelisieren. Aber als erstes schauen wir uns an, wie würden wir denn jetzt uns Indizes auf das Problem abbilden. Und wir haben erstmal die logische Sicht, wir teilen unser Bild in eindeutige Indizes ein, zeilenweise, spaltenweise, wie das in C üblich ist. Und wenn wir später dann auf den Speicher zugreifen wollen von dem Bild, liegt dieser im Hauptspeicher und der Hauptspeicher ist einfach nur linear adressierbar. Und dafür müssen wir zum Beispiel zwei Indizes für x für die Breite und y für die Höhe umrechnen auf einen linearen Index. Und das können wir einfach, wenn wir die Zeile mal die Anzahl der Spalten plus die Spalte rechnen. Und als erstes programmieren wir das Ganze sequenziell. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Wir haben erstmal hier unsere Eingabematrizen. Das sind jetzt ganz normale 1D-Arrays. Wir haben A, B, C. Und C ist dabei unser Ergebnis, was wir dann rausbekommen wollen. Was wir da machen müssen, ist einfach über die Zeilen drüber iterieren und in jeder Zeile dann über die Spalten. Und wir berechnen uns aus den zweidimensionalen Indizes einfach den Index im linearen Speicher, addieren dieses und dividieren das nochmal durch 2. Wenn wir das dann ausführen, ist hier oben das Ergebnis und kompilieren können wir das zum Beispiel einfach mit dem GCC, mein Programm heißt gerade jetzt Main C, und können dieses ausführen. Eigentlich ganz einfach. Wenn wir das jetzt parallelisieren wollen, unsere erste Idee ist vielleicht, wir hören immer ganz viel von Sweats. Axel hat ganz oft das Wort Sweat in den Mund genommen. Und okay, dann nehmen wir doch einfach mal Sweats. Unter Linux werden das P-Sweats, unter Windows gibt es irgendwelche komischen Windows-Sweats, bin ich nicht ganz so firm. Und eine gängige Methode, um Sweats zu benutzen, ist, indem man ein Master-Sweat hat. Oder das ist unser Prozess. Und dann hat man noch nebenläufige Sweats. Und die Slaves, also die Sklaven, die da eigentlich die Arbeit verrichten sollen, denen geben wir immer ein Stückchen Arbeit, am besten in eine Warteschlange. Und der Sweat kann dann einfach die Warteschlange abgeben. Wenn wir das jetzt machen wollen, sagen wir geben jeden Sweat immer ein Pixel, was wir bearbeiten wollen. Ich habe vergessen, wir haben hier nochmal die Eingangsbilder, das ist die Matrix A, das Bild A, das Bild B und unser Ergebnis kommt dann in C rein. Und was der Master jetzt macht, der Master sagt den Slave, hallo Slave, ich möchte was in deine Warteschlange einführen. Dafür muss ich die Warteschlange erstmal exklusiv für mich blockieren, weil wenn ein anderer Prozess, der parallel zum Sweat läuft, auf irgendwelche Daten von diesem Sweat zugreifen will, wie die Warteschlange, dann muss er sich erst exklusiv Zugriffsrechte holen. Ansonsten würde man Race Conditions holen. Das heißt, zwei Sweats arbeiten gleichzeitig auf demselben Datum und da passieren dann irgendwelche unvorhersehbaren Dinge, dass man was einfügen möchte, aber der Sweat das gar nicht sieht zum Beispiel. Und dafür müssen wir erstmal die Warteschlange locken, können dann das Ergebnis, können die Arbeit in die Warteschlange reinschreiben. Wir geben den Lock wieder frei. Der Sweat muss auch wieder die Warteschlange locken, kann sich das Stück Arbeit rausnehmen, gibt diese wieder frei, kann die Arbeit ausführen. Als nächstes muss der Master dann den zweiten Sweat auch noch Arbeit verteilen. Da gibt hier zum Beispiel gleich zwei Ergebnisse. Und wir müssen wieder diesen komplexen Vorgang starten. Wenn wir jetzt zum Beispiel nicht gleich die Warteschlange vom zweiten Sweat bekommen, weil der Sweat jetzt auch gerade auf dieser Warteschlange arbeitet, dann haben wir schon mal ein Problem. Wir können jetzt erstmal keine weitere Arbeit verteilen. Wenn jetzt in dieser Zeit der erste Sweat fertig ist, dann können wir denen keine weitere Arbeit geben und der beginnt zu idlen. Und das ist zum Beispiel das Problem, warum diese Methode nicht wirklich skaliert. Und ein ähnlicher Ansatz wird zum Beispiel im Tor-Server gemacht, um Arbeit auf die einzelnen Sweats zu verteilen. Das klappt ganz gut bei 2 Cores, bei 4 klappt das noch auch gut. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass der Tor-Server sehr gut bis 4 Sweats skaliert und danach nicht mehr. Und das Ganze könnte ich jetzt in C-Code zeigen. Da wird man locker mindestens 1000 Zeilen Code schreiben. Die wollen wir jetzt nicht unbedingt hier auf den Slides zeigen. Also gehen wir einfach mal über dieses Problem weiter. Ich glaube, PSWAT zu benutzen für diese Verteilung ist nicht die wirkliche gute Lösung. Also kommen wir zu der ersten Strategie, OpenMP, was Axel schon erklärt hat, die pragma-basierte Sprache. Hier haben wir nochmal unser sequenzielles Programm und es ist erstmal keine Änderung. Wir haben unser sequenzielles Programm. Was wir jetzt den Compiler sagen, Achtung Compiler, wir wollen, dass diese Schleife parallel ausgeführt wird. Und da geben wir denn einfach einen Hinweis. Das macht man mit Pragmas. Pragmas kann der Compiler, wenn er sie versteht, auswerten. Ansonsten ignoriert er diese Pragmas. Und wir sagen einfach, hallo, wir wollen parallel in OpenMP rechnen. Und das ist jetzt eine Vorschleife. Und das Collapse 2 würde jetzt hier noch sagen, Achtung, der X-Indiz ist unabhängig und der Y-Indiz ist auch unabhängig. Das heißt, der joint diese beiden vereint diese beiden For-Loops und führt dann diesen inneren Teil aus. Parallel. Und das bedeutet, ein Sweat bearbeitet zum Beispiel mit dem Y-Wert 0 und kann dann mit dem X-Wert 1 arbeiten und die anderen Sweats können parallel dieses Problem abarbeiten. Wenn wir das jetzt ausführen, können wir das erstmal kompilieren. Da müssen wir dem Compiler sagen, Achtung, wir wollen OpenMP benutzen. Im GCC ist das einfach mit fOpenMP. Und wir würden unser Ergebnis bekommen. Auf eine Sache, die man hier achten muss, ich hatte erst schon mal Race Conditions angesprochen bei Sweats. Wir arbeiten jetzt hier auch mit Sweats. Man sieht das jetzt nicht so explizit, aber wir tun es. Das bedeutet, wenn man alle Variablen hier vor dem Pragma definiert, dann werden diese innerhalb der Sweats geteilt. Also zwei Sweats würden dann auf dieselbe Variable zugreifen. Würde man jetzt die Indizes hier außerhalb definieren, dann würde man eine klassische Race Condition produzieren und das Ergebnis hier am Ende wäre einfach Wust. Das nur noch mal als Hinweis. Wir kommen jetzt noch mal zum kleines bisschen komplexeren Beispiel, was ich euch auch dann auch live am Laptop vorführen möchte. Wir wollen den Blurfilter, den der Axel erst schon mal angesprochen haben, implementieren in GIMP. Und dafür haben wir erstmal noch mal unser Bild. Unser Bild besteht aus Pixeln. Und diesmal haben die Pixel nicht nur Graustufenwerte, sondern wir haben pro Pixel immer RGB-Werte, also Rot, Grün, Blau. Jedes Pixel entspricht jetzt drei Werte mit 256 Farbabstufungen. Und was wir dann machen, wir für jedes Pixel einzeln, wir haben jetzt mal das grüne Pixel hier rausgepickt, für jedes Pixel einzeln gucken wir in den Nachbarpixel, was ist denn der Wert pro Farbkanal, addieren diese und dividieren diese durch 9, weil wir haben insgesamt dann 9 Zellen betrachtet und das ist dann unser Ausgabewert und wir kriegen eine neue Farbe. Ich hoffe, die Farbe stimmt so halbwegs. In Code würde das so aussehen, ich habe das jetzt mal aus dem Original GIMP Developer Tutorial rausgenommen und wir haben hier die Row 1, das sind die Werte über dem Pixel, was man betrachten möchte. Die Row 2 ist genau die Zeile des Pixels, was man betrachten möchte. Row 3 ist drunter. Und in Code würde es so aussehen, wir haben wieder unsere doppelte Loop hier oben für die Adressierung der Pixel. Und innerhalb der Pixel haben wir jetzt ja noch Farbkanäle, zum Beispiel bei RGB 3 müssen wir noch über jeden Kanal einzeln iterieren und können dann den Blur-Wert ausrechnen. Und das werde ich euch jetzt mal ganz kurz live zeigen. Wenn wir das Ganze in GIMP implementieren. Ich habe jetzt einfach mal das Exempel original runtercompiled. Ich habe jetzt hier mein Beispiel und würde jetzt den Blur-Filter mal so, wie er in den Tutorial drin ist, seriell ausführen. Im Tutorial ist er seriell. Und was wir jetzt sehen, der rattert jetzt ein kleines bisschen und wir werden jetzt hier unten gleich sehen, die Zeit, wie lange der Filter gebraucht hat. Und zwar haben wir jetzt 13 Sekunden gebraucht. Wie man hier sieht, die Prozessorauslastung ist ungefähr bis zum Viertel gegangen. Ein Core wurde ausgelastet. Und wir haben richtig viel Zeit verschwendet. Wir können das Ganze jetzt auch mit OpenMP implementieren. Und okay. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal parallel ausführe, sehen wir wieder, es dauert sehr, sehr, sehr lange, man braucht sehr viel Zeit. Und irgendwie ist das jetzt nicht wirklich mehr geworden. Wir sehen hier in den Farben, jeder Core hat eine eigene Farbe. Es ist ein bisschen angestiegen, aber nicht wirklich und wir sind nicht wirklich viel schneller geworden. Und der Grund, den werde ich euch ganz kurz erklären, ist in der Art und Weise, wie wir den Speicher angefasst haben. Was wir jetzt hier gemacht haben, um das Problem zu bearbeiten. Wir haben uns erstmal einen Zwischenspeicher angelegt pro Zeile. Was wir gemacht haben, wir haben erstmal die erste Zeile geladen. Okay, das wäre irgendwo außerhalb des Speichers. Und damit wir nicht irgendwelche Invalid-Speicherzugriffe haben, haben wir einfach die erste Zeile hier reingeladen in den Zwischenspeicher, laden dann die Zeile, die wir eigentlich bearbeiten wollen, und die Zeile drunter. Führen dann den Algorithmus für jeden Pixel aus. Das ist das Stück Quellcode, was ich euch vorher gezeigt habe. Und wir haben unser Ergebnis. Wenn wir jetzt die nächste Zeile bearbeiten wollen, verwerfen wir wieder den kompletten Cache und laden wieder jede Zeile einzeln rein. Obwohl wir zwei Zeilen, diese Zeile und diese Zeile, hätten wir ja eigentlich behalten können, weil da wir die ja vorher schon geladen haben. Und wir haben jetzt zwar parallel gerechnet, aber wir konnten unseren Threads gar nicht schnell genug die Daten geben und dadurch sind wir nicht schneller geworden. Man hat auch dann an der Auslastung nichts gesehen, weil die Threads wurden nicht wirklich mit Daten gefüttert. Okay, was heißt das? Wir müssen uns ein bisschen bei paralleler Programmierung auch mit den Speicherzugriffen auseinandersetzen und dazu optimieren wir jetzt einfach den Algorithmus ein wenig. Was wir jetzt machen, wir haben wieder unseren Cache, wir laden unsere drei Zeilen rein, führen dann die Berechnung aus, speichern das Ergebnis weg, schmeißen die erste Zeile des Caches weg, schieben die ersten zwei Zeilen im Cache einfach nach oben. Das könnte man jetzt einfach machen, dass man für jede Zeile einen Pointer hat und drei Pointer, wie man Row 1, Row 2, Row 3 hatten, dass wir einfach die Pointer vertauschen. Und jetzt müssen wir noch eine Zeile laden, die Daten, und können diese bearbeiten. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir sparen uns eigentlich zwei Speicherzugriffe, die wir vorher gemacht haben, die machen wir jetzt nicht mehr. Wir haben eine gute Wiederverwendbarkeit von Speicher und jetzt können wir unsere Threads wesentlich besser auslasten. In der Praxis sieht das jetzt folgendermaßen aus. Wir haben jetzt den Algorithmus optimiert mit diesen Schritten und als erstes führen wir das Ganze nochmal sequenziell aus. Eins ist jetzt hier, weil wir einen Nachbar in jede Richtung benötigen. Und wenn wir das Ganze jetzt ausführen, habt ihr jetzt schon gesehen, wir sind wesentlich schneller. Wir sind ungefähr Faktor 15 schneller geworden. Aber unsere CPU-Auslastung, da wir seriell gerechnet haben, nur auf einen Core, bleibt ein Viertel. Das Ganze jetzt mit OpenMP implementiert. WUP ist wieder nicht schneller, obwohl wir jetzt wesentlich besser auf den Speicher zugegriffen haben. Das Problem jetzt ist, wir machen einfach viel zu wenig Arbeit mit dem Thread. 9 Werte mal schnell aus dem Speicher lesen und diese dann durch 9 teilen, das ist jetzt nicht wirklich viel. Wo wir jetzt aber wirklich sehen, wo der Nutzen auch von der Parallelisierung dieses Programms kommt, ist, wenn wir mehr Nachbarn betrachten, dass der Blur-Filter, umso mehr Nachbarn wir nehmen, umso mehr Arbeit müssen wir machen und das Ganze skaliert nicht mehr lineal, sondern quadratisch. Und wir führen das Ganze nochmal seriell aus, sagen, wir nehmen jetzt einfach mal 12 Nachbarn, nicht 122. Ich habe nur einen kleinen Laptop. Und okay, ihr seht jetzt, es geht schon mal langsamer als eine Sekunde. Wir sitzen jetzt hier eine Weile. Ich muss mir jetzt einfallen lassen, was ich euch erzähle in der Zeit, weil dieser Ladebalken ist nicht sehr spannend. Und wir sehen aber die CPU-Auslastung. Wir sind jetzt wieder nur auf einen Core. Unser CPU idelt die ganze Zeit. Und wir haben gefühlte 25 Sekunden gebraucht. Aber unser Bild ist jetzt schön unscharf, weil wir haben jetzt viel mehr Nachbarn genommen. Wir haben das Bild jetzt richtig schön unscharf gemacht. Aber wir haben auch richtig viel Zeit verbraucht. Was? Zeit verschwenden? Okay. Jetzt derselbe Algorithmus, der vorher kaum schneller war. Ich zeige nochmal. Vorher waren wir halt kaum schneller. Den führen wir jetzt parallel aus. 12 Nachbarn. Es dauert immer noch lange, aber gefühlt ist es schon mal weniger als 25 Sekunden. Das werden wir auch gleich sehen. Und was wir jetzt langsam eintrudeln sehen, ist, dass die CPU-Auslastung jetzt auf 100% steigt. Also wir nutzen jetzt jeden einzelnen Thread und haben dann nur noch 15 Sekunden gebraucht. Das ist jetzt nicht gigantisch, aber das Bild ist nicht sehr groß. Aber wir haben jetzt auch 10 Sekunden gespart. Wenn wir jetzt eine Stapelverarbeitung in GIMP machen, dass wir jetzt unser Video komplett blurren wollen, wir wollen jedes Bild einzeln blurren, da gibt es bessere Methoden, aber wir wollen das mit GIMP machen, dann sparen wir eine Menge Zeit. Okay. Axel hat am Anfang aber von Supercomputern gesprochen und ihr seid eigentlich alle hier, weil ihr wollt wissen, wie man einen Supercomputer benutzt. Und alle von euch oder die meisten von euch zu Hause haben ja auch den Supercomputer da. Die Gamer haben alle eine richtig coole Grafikkarte in ihrem Rechner. Und die hat zwischen 4 Teraflop und 8 Teraflop Leistung. Also 4 Teraflop Double Precision, also mit Doubles rechnen und 8 Teraflop vielleicht mit einfachen Floats rechnen. Und ja, wie benutzt man die? Und dazu kommen wir jetzt einfach nochmal zum einfachen Beispiel zurück. Wir gehen zu unserem Graustufenbild, wo wir zwei Ebenen miteinander vereinen wollen. Und wie macht man das denn jetzt auf der Grafikkarte zum Beispiel? Oder wie kann ich das schaffen, dass ich die Grafikkarte jetzt benutze? Wir haben jetzt hier unser OpenMP-Programm nochmal, erstmal ohne Änderung. Das läuft schon mal parallel auf der CPU. Kann je nachdem 4 bis 16 Cores ausnutzen, was man so zu Hause hat. Und wenn wir das jetzt aber zum Beispiel auf einem Many-Core-System rechnen wollen, dann fügen wir einfach noch ein Pragma hinzu und sagen dem Compiler, Achtung, wir wollen diese parallele Loop, Schleife, wollen wir einfach auf einen anderen Device ausführen. Und wenn wir das ausführen wollen, müssen wir irgendwie die Daten dorthin bekommen, weil die Speicher zwischen CPU und GPU sind getrennt. Die GPU hat einen eigenen Speicher. Wir müssen sozusagen erstmal, bevor wir auf der GPU arbeiten können, unsere ganzen Daten auf die GPU rüber kopieren. Und das sagt man hier zum Beispiel, dass man sagt, Achtung, wir haben Inputs, das ist der Vektor A und B, der muss auf die GPU kopiert werden, bevor man da drauf rechnen kann. Und als Ergebnis habe ich C, den brauche ich nur runter kopieren. Den brauche ich vorher nicht drauf kopieren, weil wir überschreiben den Wert ja hart. Der kann vorher uninitialisiert sein. Und mit OpenMP 4.5 können wir das Ganze zum Beispiel mit dem Clang-Compiler kompilieren und würden hier jetzt sagen, wir wollen das auf einer NVIDIA-Grafikkarte der Kepler-Generation. Das müsste irgendwas wie GTX 970 oder so sein, weiß jetzt nicht genau, ausführen. Und mit ganz wenigen Änderungen ist man jetzt von der CPU auf die GPU gekommen. Und jetzt habt ihr gerade einen kleinen Supercomputer programmiert. Das Ganze können wir aber auch mit OpenACC beschreiben. Und OpenACC ist sehr ähnlich wie OpenMP. Wie der Axel gesagt hat, das ist nicht ganz so explizit. Wir sagen hier jetzt einfach, okay, diese For Loops, die möchte ich auf der GPU rechnen oder auf einer CPU. Also die möchte ich einfach auslagern. Und dazu gibt es halt auch wieder ein Pragma, was von dem Aufbau ein bisschen anders ist als OpenMP, was einfach sagt, kopiere mir die Daten A, B und C rüber und am Ende werden diese zurückkopiert. Das sind zwei einfache Methoden, das Ganze auf der Grafikkarte auszuführen. Und man kann das zum Beispiel mit dem GCC kompilieren, indem man das einfach sagt, mit FOpenACC, dass das OpenACC ist. Das fehlte übrigens noch vorne bei den Slides in der Tabelle, dass der GCC auch OpenACC kompilieren kann. Ab OpenACC 2.1, ab GCC 6.1, glaube ich. Ja, ist ziemlich aktuell. Okay, was macht denn aber jetzt der Compiler aus diesen Anweisungen? Und was der macht, ist einfach diese Indizes ersetzen und explizit nachher im Programm zu sagen, Achtung, du bist jetzt Y1 und X100 zum Beispiel. Und der schmeißt sozusagen die For Loops einfach weg und sagt später explizit den Sweats, welche Indizes er noch hat. Und aus den Indizes kann ich mir den Block-Offset berechnen. Das ist das, was der Axel gesagt hat. Sweats kann man gruppieren in Blocks. Und dann innerhalb des Blocks habe ich nochmal einen eigenen Index. Daraus kann ich mir meinen Index berechnen, den ich vorher aus den For Loops bekommen habe und kann dann genauso wie in der For Loop einfach auf den Speicher zugreifen und meine Operation durchführen. Wenn man jetzt aber auf GPUs geht, dann greift man nicht immer gleich in den Speicher zu. Auf der CPU ist es eigentlich sehr performant, wenn man einfach das Zugriffsmuster nimmt, was wir vorher gesagt haben. Zum Beispiel, wenn man mehrere Threads hat, dann sagt man, der erste Thread bearbeitet die erste Zeile, der zweite Thread die zweite Zeile und so weiter. Und der Thread bekommt nicht nur einen Wert, sondern der berechnet mehrere Werte und er berechnet immer Werte hintereinander. Das sieht man im linearen Speicher, würde der erste Thread den Wert 0 bis 3 berechnen und der zweite Thread dann von 4 bis 7. Das ist auf der CPU sehr gut, aber auf der GPU würde das zum Beispiel nicht gut sein. GPUs arbeiten ein bisschen anders und GPUs kommen wesentlich besser damit zurecht, wenn man sagt, okay, der erste Thread bearbeitet den Wert 0 und 4 zum Beispiel, wenn man Vierer-Block-Thread-Gruppen bildet. Und das führt jetzt dazu, dass man nicht mehr einfach hier nacheinander die Werte nimmt, sondern man hat immer einen sogenannten Stride, also man hat immer eine Lücke drinne, wenn man auf den nächsten Wert zugreift. Und der Grund ist, dass wenn das jetzt eine Thread-Gruppe ist, also diese vier Threads bilden jetzt eine Gruppe, dann sagen die alle gleichzeitig, ich möchte jetzt einen Wert laden, das Wert 0 lädt den Wert 0, das Wert 1 den Wert 1, das Wert 2 2. Und das können die mit einem Befehl machen und innerhalb von einem Cycle. Und Dafür müssen aber die Werte hintereinander liegen, weil sonst die Speicherzugriffsunit das in mehrere kleine Speicheroperationen zerteilt und dann ist die Performance hinweg. Okay, Axel kommt jetzt zum C++-Bashing. Oh, C-Bashing, oh. C++-Bashing wir nicht. Willst du hier den Drücker haben?
Ja, erstmal Entschuldigung, dass wir jetzt gerade ein bisschen über uns selbst nachgehen.
Okay, was ist jetzt eigentlich das Problem? Warum habe ich vor uns überhaupt eingeteilt nach Sprachen, die ganze Sache mit Zählen, Pointern? Das ist eigentlich schon mal das gleiche wie vor uns. Also wenn man ein bisschen komplexere Probleme programmieren will, außer eine Doppel-For-Loop an der Stelle, oder man will das abstrahieren in Libraries, oder man hat zum Beispiel jetzt nicht eine Matrix-Multiplikation zu lösen oder nicht einen Blur-Filter, sondern irgendwas, was vielleicht mit unstrukturierten Daten arbeitet, dann wird es relativ knifflig an der Stelle, Daten zu transportieren und zum Beispiel auch zu abstrahieren. Ne? Alleine schon zum Beispiel Templates in C++, die genutzt werden können, um zum Beispiel verschiedene Typen jetzt nutzbar zu sein. Also stell euch eine Funktion vor, die sowohl für ein Array of Struct als auch ein Struct of Array funktioniert. Ja, da muss man einen Typ reingeben, aber die Zugriffsmuster in C++ wären die gleichen. Das geht halt in C nicht. Ja? Da muss man irgendwie mit einem Void-Pointer rumhantieren. Oder implementiert es zweimal. Oder, stimmt, man kann ja auch Makros nehmen. Ja, da kann man natürlich seine Flexibilität auch mit Makros erreichen und mit Funktionspointern. Makros geht definitiv. Makros ist auch definitiv kein Performance-Overhead. Genau, aber Funktionspointer und Voids wiederum, vernehmen wir halt wieder die ganzen Optimierungen. Ja? Also unsere Pipelines werden empty. Der Memory Access ist super hart zu abstrahieren. Also effektiv implementiert man ein und dann baut man es neu. Dann Cross-Functional Optimization und Fusion zum Beispiel. Also man kann zum Beispiel mehrere Kernels, die hintereinander sind, auch in einen zusammenbauen, eine Funktion, ja, wenn die irgendwie günstig ausführbar wäre. Oder eine Funktion, die eine Funktion aufruft, die irgendwie Pointer da weitergibt als Argumente und Parameter, die verarbeitet werden müssen. Das können Compiler die Datenstrukturen grundsätzlich optimieren. Aber in dem Moment, wo wir halt irgendwie anfangen, mit Pointern rumzuhantieren und ihnen zu sagen, hier, das ist irgendeine Runtime-Variable und gucken wir, was da drin steht, dann können die das halt nicht mehr. Ja? Also Compiler sind halt nicht unendlich schlau. Vor allem nicht, wenn es von Parametern abhängt, die halt einfach erst zur Runtime kennen. Genau, dann das nächste ist zum Beispiel auch Ifs. Ja? Also man könnte zum Beispiel Sachen in C++ mit einem Funktor schreiben oder einfach mit einem If. Das Problem ist aber, wenn man ein If zum Beispiel nimmt, wird einfach beides gebaut. Ja, und es gibt zum Beispiel bei vielen Hardwares, die irgendwie auf ManyCore basieren, gibt es halt einfach auch noch Register-Limits. Ja? Also man kann nicht unendlich große Funktionen ausführen. Also kann man die auch nicht unendlich aufblähen, indem man einfach Switch-Anweisung, mach mal das oder das oder das. Also fühlt man auch wieder Code kopieren. Ja, und dann eben, wenn die Register zu groß werden, dann kann man eben nicht mehr so viel auf so einem Core ausführen. Ja? Da wird es mit 1 Million Threads gleichzeitig schwierig. Und genau, und auch die Binaries werden halt irgendwann groß. Ja? Mit zum Beispiel Template-Programming könnte man zum Beispiel das sparen. Wir zeigen euch gleich nochmal ein Beispiel dafür. Und aber nochmal zurück zu Makros. Also man kann das ja alles mit Makros machen, aber da frage ich mich dann doch trotzdem an der Stelle. Ach, hier, warte mal, Moment, C gibt noch ein Restrikt, das ignorieren wir mal. Aber ja, bin ich der Einzige, der sich dann um Maintainability von dem Code irgendwie Sorgen macht? Ja, habe ich manchmal das Gefühl. Okay, genau, was können wir also machen? C-Metaprogramming würde dann wie folgt aussehen. Wir haben die Doppel-For-Loop, wir berechnen hier unseren Index und unsere Funktion. Jetzt lass uns mal richtig einen generellen Algorithmus nehmen. Ja, die For-Loops sind viel komplexer als die Zugriffe. Und wir wollen jetzt mal unser Mapping für verschiedene, unsere Funktion hier, für verschiedene Architekturen machen. Also setzen wir die doch einfach mal hier durch den Funktionspointer. Ja, genau das, was ich gerade erzählt habe, das würde halt jetzt passieren, dass du jetzt Probleme kriegst, dass der erst zur Runtime bekannt ist. Vielleicht will ich das Index-Mapping abstrahieren, ja, weil ich vielleicht gleichzeitig auf AMD und auf Nvidia und auf einer neuen Intel-Maschine rechnen möchte. So würde ich noch einen Funktionspointer reingeben, ja, würde so aussehen. Das sind halt alles genau die Probleme, die uns dann die Performance nicht mehr bringen. Kann man in C++ anders lösen? In C++ könnte man zum Beispiel Klassen, sogenannte Funktoren initialisieren. Das ist einfach nur eine Klasse mit dem Klammeroperator. Und den Klammeroperator kann der Compiler grundsätzlich inline, genau an der Stelle, wo man braucht. Also zum Beispiel hier Klasse initialisieren in eine Variable. Können wir sogar noch Konsten hier. Und dann ruft man die einfach aus wie eine normale Funktion. Und an der Stelle hat man halt diesen ganzen Performance-Verlust nicht mehr, weil der Compiler kennt die Klasse, weiß, dass er diesen Klammeroperator, der hier ausgeführt wird, inline kann. Und dann kann ich hier einfach oben zum Beispiel Funktionsheader schreiben, der mit Templates spezialisiert ist. Und dann kann ich das abstrahieren. Ja? Weiß ich nicht, wie ich das in C mache. Aber vielleicht bin ich einfach schlechter C-Programmierer. Finde ich wirklich. das ist cool. Jetzt haben wir aber eine folgende Idee. Wir mögen alle grundsätzlich Tiere. Und das sind zum Beispiel Alpakas. Keine Lamas. Und wir haben gerade gesehen, es gibt so viele Programmiermodelle, wie man das hinkriegen kann. Ja, irgendwie CUDA, C++-Threads, wenn man schon die neuen Sachen nehmen will, OpenMP, OpenACC, Boost Fibers ist auch noch eine coole Möglichkeit, OpenACC und neue Modelle. Und was wir uns gedacht haben ist, und das war vor allem angefangen in der Masterarbeit bei uns letztes Jahr, und René programmiert das sehr, sehr viel mit, auch Erik, der ist auch im Publikum, ist, lass uns das mal alles irgendwie abstrahieren, lass uns das mal alles in ein Konzept bringen, mit dem man einfach mit C++ explizit all diese Modelle ansprechen kann. Und dann kann man es einfach nur beim Compilen auswählen, auf welche Hardware es geht. Und das dann, was das erzeugt vor allem, ist ein Haufen Boilerplate-Code, kennt man von C++, dann abstrahiert das wissenschaftlich und denkt so, das ist aber eigentlich auch abstrakt. Ja, da mache ich halt noch ein Diff davor, noch ein Define und noch ein Using. Das ist vielleicht ein bisschen lang und deswegen haben wir gedacht, hey, wir machen das kürzer. Wir machen ein Projekt, das heißt Kupla, das ist Renis Baby. Und was das macht C++ Metaprogramming, das kann man eigentlich drop-in, replacen in expliziten Code. Böse Zungen würden jetzt sagen, Kupla, das klingt ja wie CUDA. Nein, das ist falsch. Das ist eigentlich klingonisch. Und das heißt Krabla for Success. Und es ist größtenteils API-kompatibel. Aber ansonsten ist es genau das Gleiche. Und das sieht dann wie folgt aus. Willst du den Beispiel?
Ja, mach okay? Du mal weiter wegen der Zeit.
Okay, genau. Wir sind ein bisschen scharf in der Zeit. Hier ist genau das Gleiche eigentlich. Ne? Wir haben unsere Blöcke. In CUDA würde das so wie folgt aussehen. Ne? Wir haben so ein großes globales Objekt, Block-ID, das kann man abfragen und das kann man eindimensional, mehrdimensional machen und nimmt seine ID und greift dann zu. Okay? Und naja, wenn man das hier ein bisschen replaced, der Blur funktioniert gar nicht so gut. Eigentlich sind bloß zwei Zeilen dazugekommen. Mist. Das ist diese hier. Wir haben jetzt so ein Accelerator-Objekt drin. Das gibt man in die Funktion noch rein und das Ganze packen wir nur in eine Struct rein, in eine Klasse, ja, weil wir Funktoren mehr lieben als Funktionen, weil man von denen zum Beispiel erben kann. Und das ist ansonsten alles, ja. Da nimmt man halt einfach seine Block-ID direkt aus diesem Accelerator-Objekt. Das ist an der Stelle mal ein Makro, sinnvoll eingesetzt. Und dann kann man das benutzen. Wenn man expliziter sein will, das wäre das Alpaka-Layer darunter, kann man das Objekt dann auch direkt angreifen. Aber das wäre dann ein bisschen länger. Und genau, das macht, kann man den gleichen Code ausführen und jetzt können wir einfach das ganze Ding mit OpenMP compilen, wir können das Ding mit Threads compilen, wir können das mit CUDA compilen, wir können das mit mehr, was gerade gebaut wird, compilen, OpenACC hoffentlich bald und TPP hoffentlich auch bald. Und dann funktioniert das. Und wenn man jetzt halt komplexere Projekte macht, ist halt genau das, was orthogonal beim Programmieren ist. Ja, also Sachen, die unabhängig voneinander gelöst werden können, die zieht man dann raus. Zum Beispiel Konfiguration von dem ganzen Ding. Das hier ist alles, kann man alles zur Compile-Zeit einstellen. Zum Beispiel von CMake tut man sich hier ein Schema hinterlegen für eine CPU und macht das einfach. Oder in dem Fall für eine GPU. Ja, sagt man, okay, wie viele Elemente oder wie viele Threads wollen wir in dem Block haben. Hier ist unser Speicher, der wird hier einfach angelegt und rüberkopiert. Und ja, und dann wird es ausgeführt. Ja, dann ist hier ein Funktionsaufruf. Und da hat man eigentlich alles replaced. Da ist gar nicht mehr so viel C++-Erweiterung da. Also eigentlich keine. Und damit kann man auf verschiedene Hardware kommen. Genau. Wir zeigen euch gleich noch die Links dazu. Ist alles Open Source. Also wenn ihr es ausprobieren wollt, GitHub. genau. Zum Abschluss noch, wir sind nicht die Einzigen, die an solchen Projekten arbeiten. Wenn ihr zum Beispiel Sachen braucht, die einfach nur aussehen wie die Standard Template Library, ist Thrust ein tolles Open Source Projekt. Wird auch finanziert, auch von Firmen. Was heißt, es ist relativ stable, dass das weiterläuft. VNRCL ist ein Projekt, wo Karl Rupp sehr viel mit dran arbeitet. Das ist das Ganze auf OpenCL. Irgendwie kriegt er das hin. Allerdings dann eben auch eher auf High-Level-Containern. Und dann gibt es noch ein Projekt Cocos, das ist so ähnlich wie das, was wir machen aus den USA, aus Sandia Labs. Genau. Und die Animation hat gut funktioniert. Und zum Abschluss, hier sind die GitHub-Links und Entschuldigung, dass wir überzogen haben und wenn ihr Fragen habt, freuen wir uns darüber. Vielen Dank.
Ja, danke Axel und René für den spannenden Vortrag. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, wir sind ein kleines bisschen hinter dem Zeitplan, aber trotzdem würde ich noch die Möglichkeit geben, wenn es noch Fragen gibt, dann würde ich mit dem Mikro rumkommen.
Und zwar, ihr habt da die ganze Zeit von Threads geredet. Aber Threads sind doch, soweit ich das in meiner Betriebssystemvorlesung gelernt habe, eigentlich kerngebunden. Das heißt quasi, wenn ich jetzt mein Problem in Threads tatsächlich aufteile, gewinne ich gar keine Performance, weil ich ja mir meine Parallelität dadurch erkaufe, dass ich quasi die Parallelität nur hypothetisch habe. Und wenn ich müsste theoretisch Prozesse nehmen, damit ich wirklich alle Kerne nutzen kann.
Nee, du kannst auch ganz normal Threads benutzen, weil Threads sind einfach ja nur Kinder von den Prozessen, die wirklich auch unabhängig voneinander sind. Also die laufen auch echt, jeder Thread läuft echt auf einem eigenen Core und hat eigene Rechenzeit dann zur Verfügung. Also man muss jetzt nicht zwei Prozesse, also zweimal GIMP starten und dann zwischen den beiden GIMP-Instanzen irgendwo Daten austauschen. Man startet einmal GIMP und GIMP kann natürlich wieder die Threads starten, das sind diese Prozesse, die an den Hauptprozess hängen, also die Kinder sozusagen, und die laufen echt parallel.
Noch weitere Fragen?
Diese Optimierung, gibt es die auch für andere Plattformen, also was weiß ich, für Intel-Grafikkarten oder sowas, also die zum Beispiel jetzt CUDA für Nvidia und die es auch bei AMD gibt?
Die
auch für Intel gibt, also zum Beispiel Intel-Grafikkarten oder.
Also meinen Sie jetzt direkt das Alpaca zum Beispiel und das Kuppler? Ja, da haben wir verschiedene Backends dahinter. Man kann dann zur Compile-Zeit sagen, man möchte jetzt auf einer Nvidia-GPU ausführen, man möchte es jetzt auf einer CPU ausführen und die Intel-GPUs, was die C und Phi sind, die entsprechenden x86 und man kann da sozusagen dasselbe Binary runter kompilieren. Man muss dann natürlich nur beim Aufruf andere Größen nehmen, wie man die Blöcke bildet. Aber man kann dann damit auch einfach eine Intel-GPU benutzen.
Also im Grunde ist das dann halt einfach Standard, wirklich Standard C++, was er benutzt. Also, ja.
Ja, anscheinend gibt es keine weiteren Fragen. Danke, Axel und René. Und wir würden dann hier für die nächste Präsentation alles vorbereiten. Viel Spaß noch.